Inforadio abgedreht. Filme, Firmen, Festivals. Beobachtet von Alexander Soyer.
Hallo und herzlich willkommen. Sie hören Abgedreht, das Filmmagazin hier im Inforadio. Und ich bin Alexander Soyer. Ein erschütterndes filmisches Denkmal und gleichzeitig eine Leinwanderfahrung, die einen grauenhaften Terroranschlag so echt und so lebendig nachfühlbar macht, wie das nur möglich ist. Anders kann man Erik Poppes Film Utøya, 22. Juli, nicht beschreiben. Im Gespräch dazu Erik Poppe sowie ein Beitrag aus Norwegen über die ewige offene Wunde, die dieser Anschlag hinterlassen hat. Außerdem ein paar Neuigkeiten, neue Trump-Schelte von Michael Moore sowie die Neustarts der Woche im Überblick. Ob oder ob nicht, darauf läuft es bei Utøya, 22. Juli, hinaus. Ob man sich das wirklich ansehen will, was die weit über 500 norwegischen Kinder und Jugendlichen am 22. Juli 2011 beim Terroranschlag auf das Inselferienlager durchmachen mussten. Es wäre leichter, sich diese Frage zu beantworten, wenn Erik Poppes Film schlecht wäre, wenn er kein mitfühlendes, schonungsloses Dabeisein wäre, wenn man auf Distanz bleiben könnte, während unschuldige junge Menschen auf einer Insel gejagt und erschossen werden und sie in den fast 90 Minuten vom ersten Notruf bis zum Eintreffen der Polizei nicht wissen, was überhaupt passiert.
Okay.
All das ist wirklich so passiert und man erlebt dieses Grauen, die Schüsse, das Verstecken mit der grandios von Andrea Berntsen gespielten Kaya, die als Stellvertreterin der vielen Schicksale fungiert, um die es geht. Sie flüchtet, sucht nach Hilfe und immer wieder versucht sie zu helfen. Gedreht in einer einzigen Einstellung. Echter und Echtzeit-Horror. Die Schüsse, die Minuten abgezählt, ein Film, der ein erschütterndes Denkmal für die Opfer ist. So gut, so unmittelbar, wie es nur sein kann und so erschütternd, dass es kaum zu ertragen ist. Utøya, 22. Juli. Eli Roth, bekannt geworden in den 2000er Jahren als Vertreter des Torture-Porn-Horror-Kinos, stand bislang zumindest völlig außer Verdacht, Filme für unter 18-Jährige überhaupt machen zu können. Leider gibt es jetzt mit Das Haus der geheimnisvollen Uhren sogar bei ihm ein erstes Mal. Einen Kindergruselspaß mit Jack Black und Kate Blanchett als Hexe und Hexenmeister, die einen kleinen, ebenfalls magisch begabten Jungen unter ihre Fittiche nehmen, während gleichzeitig ein alter, zorniger und zeitweise verstorbener ehemaliger Freund versucht, die Welt zu zerstören.
Er hat eine Uhr in den Wänden versteckt. Wir wissen nicht, welchen Zweck sie erfüllt, nur dass er grauenvoll ist. Drei Schläge. Letztes Mal waren es vier. Was passiert, wenn es nur noch einmal schlägt?
Nichts Gutes, so viel ist sicher.
Der Film basiert auf dem gleichnamigen amerikanischen Mystery-Jugendbuch und ist auch auf der Leinwand für Kinder geeignet. So sehr sogar, dass man sich manchmal wünscht, dass endlich die Horrorinstinkte von Eli Roth erwachen. Doch selbst damit wäre das Ganze auch nicht viel besser geworden. Buntes, nichtiges Einerlei. Das Haus der geheimnisvollen Uhren. Selbsternannter Präsident des Berliner Undergrounds, Punker und Pianist, Rapper und Rebell, Künstler und Entertainer. Das ist Chili Gonzales, so nennt sich Jason Beck, und es lohnt sich, ihn noch näher und genauer kennenzulernen. Die Doku über den Kanadier und zeitweisen Berliner, der nur eines so vieler Beispiele, das Wiener Konzerthauspublikum auch mal mit einem Stage-Dive überraschte, trägt den hübschen Titel Shut Up and Play the Piano und ist eine Rundreise in die wilde und gleichzeitig gemütliche Psychologie des pantoffeltragenden Widerspruchs Chili Gonzales. Shut Up and Play the Piano zeigt einen tiefschürfend herumalbernden, selbstreflektierten Außenseiter, der keiner sein will, der Musik und die große Show liebt, aber auch für leise Töne und Touren zu haben ist. Und das Schöne ist, die Doku, von ihm auch co-produziert, trägt, abgesehen von einem unnötigen Auftritt Sibylle Bergs als Fragenstellerin, trägt all das ebenfalls in sich. Ein Gesamtkunstwerk. Shut Up and Play the Piano. Die wichtigsten neuen Filme der Woche. Und bevor es im Gespräch mit Erik Poppe um seinen Film geht, um Utøya, 22. Juli. Zunächst ein Blick nach Norwegen, wo der Umgang mit dem Attentat und mit dem Attentäter auch Jahre nach dem Anschlag immer noch alles andere als eindeutig ist.
Das Gedenken will einfach nicht Gewohnheit werden, obwohl es helfen würde. Zelebrierte Betroffenheit statt immer aufs Neue ganz tief gefühlte Trauer um 77 Tote, darunter 69 Mitglieder der sozialdemokratischen Jugendorganisation AUF. Ermordet, nein, hingerichtet von einem Norweger, einem Rechtsextremen. Für viele bis heute unfassbar. Auch für Tor Inge Christoffersen, Mitglied der Nationalen Opferhilfsorganisation. Für ihn hat dieses Nicht-Vergessen-Können aber auch etwas Gutes. Das Ereignis hat ganz Norwegen berührt. Sich an diesen Tag zu erinnern, kann auch präventiv wirken. Die Menschen begreifen, dass Terror kein Mittel ist, um Meinungen zu äußern. Aber das begreifen auch in Norwegen eben nicht alle, noch immer nicht. Ganz im Gegenteil, sagt Astrid Höhm vom Vorstand der AUF, was sie am 7. Jahrestag der Anschläge sagte, schockiert. Es ist schlimmer geworden. Der Druck auf uns und auf einzelne Überlebende ist in den sozialen Medien enorm groß. Es gab Morddrohungen und Hassbotschaften. Damit haben wir uns noch nicht wirklich auseinandergesetzt. Überlebende nicht nur als lebenslange Opfer ihrer eigenen Erinnerungen und Gefühle, sondern auch als Opfer von Leuten, die noch immer so denken wie der Täter. Anders Breivik, der beim Prozess um seine angeblich menschenrechtswidrigen Haftbedingungen den rechten Arm zum Nazigruß gestreckt hatte. Ein Prozess, den er verlor, aber auch ein Zeichen. Ich ändere mich nie. Nur seinen Namen, den hat er geändert. Er nennt sich jetzt Fjortolf Hansen. Und trotzdem bleibt er einer von uns. So heißt das Buch, das die preisgekrönte Autorin Åsne Seierstad über ihn geschrieben hat und darüber, was er für ihre Heimat bedeutet. Norwegen hat sich verändert, ja. Wir wurden angegriffen und sind plötzlich verwundbar. Es hat sich gezeigt, dass wir nicht so perfekt waren, wie wir immer dachten. Und dann sind wir auch verletzt. Es gibt jetzt diese tiefe Wunde. Aber andererseits ist das Land stark und das ändert sich nicht durch die Taten eines Mannes. Die Norweger leben mit Utøya, aber sie sind nicht damit fertig, haben eine vorübergehende Gedenkstätte in Oslo eingeweiht, weil sie sich nicht auf eine richtige, auf oder bei der Insel einigen können. Wunde der Erinnerung sollte sie heißen, eine zerschnittene Landzunge. Die Regierung hat das Projekt gestoppt. Angst vor Betroffenheitstouristen, hieß es. Es gibt aber auch die Sorge, dass ein solches Denkmal für die Verehrung des Täters missbraucht werden könnte. Leider eine berechtigte Sorge, meint Jonas Gahr Støre, Parteivorsitzender der norwegischen Sozialdemokraten. Ich will brutal ehrlich sein. Wir sehen, dass es wichtiger ist denn je, Widerstandswillen zu zeigen. Die Einstellung, die 2011 zur Tat geführt hat, ist weiter verbreitet als damals. Sie taucht an immer neuen Stellen auf und wir haben es nicht geschafft, sie unten zu halten. Das ist gefährlich.
Ein Beitrag von Carsten Schmiester. Und gerade wenn man das hört, dass es tatsächlich Menschen geben kann, die einen durchgeknallten Kindermörder feiern, dann wird einem klar, dass ein Film wie Utøya 22. Juli wirklich wichtig ist und eine mögliche Antwort darauf sein könnte. Erik Poppe.
We had a chance, we didn't use it.
Die Chance war da, aber sie wurde verpasst. Erik Poppe erinnert sich daran, wie die Reaktionen in Norwegen aussahen direkt nach dem Anschlag. Ein so grausames, vernichtendes Ereignis, dass wenigstens die Hoffnung bestand, dass daraus eine neue Wachsamkeit und ein anderer Umgang mit der Gefahr von Attentaten entstehen könnte. Irgendwann wurde dann aber doch vor allem über Breiviks Haftbeschwerden diskutiert und weniger über das, was seine Tat wirklich angerichtet hat und vor allem, wie man verhindern kann, dass so etwas noch einmal passiert. Dazu gehört für Poppe auch, dass man diese Tat erstmal als das nimmt, was sie ist. Wir wissen ja gar nicht so viel über das Herz dieser Tat, über das, was da wirklich passiert ist. Wir kennen diese Perspektive nicht wirklich, obwohl sie als Mitgefühl in den Tagen danach tatsächlich präsent war. Kurz gesagt ist das nun Poppes Film. Der Anschlag aus der Sicht der Opfer, die nicht wissen, was eigentlich los ist. Der Attentäter ist nie wirklich zu sehen, nur die dauernden Schüsse sind zu hören und die Angst der jungen Menschen ist zu spüren. Diese Geschichte nur aus dieser Sicht zu erzählen, war Poppe wichtig und letztlich ging er damit so weit, dass er sich ausschließlich auf die Zeit während des Anschlags auf der Insel beschränkt.
The element of time, those 72 minutes as the act went on.
Diese 72 Minuten waren der Schlüssel. Die Zeit wurde zu einem weiteren Charakter im Film. Es entsteht so noch mehr der Eindruck, direkt dabei zu sein für das Publikum. Keine Schnitte, keine Musik, keine Vorgeschichten, nichts, was ablenkt. Ich habe gehofft, damit eine Erfahrung gestalten zu können, die trotz ihrer Härte, ihres auch verstörenden und erschütternden Effekts dafür sorgt, dass man sich danach bestimmten Fragen stellen kann und muss, die ich im Film gar nicht hätte beantworten können. Ich wollte, dass man sieht und spürt, was diese Tat oder auch ähnliche Taten anrichten und wie sich diese Gewalt anfühlt.
See if I could create a larger sensibility of violence, what violence is.
Die Logik dahinter für ihn, unterstützt auch durch die vielen Überlebenden des Attentats, mit denen er während der Vorbereitung gesprochen hat, man erfasst, soweit man das so sagen kann bei einem Film, man erfasst den unfassbaren Schrecken und daraus entsteht im besten Fall der Wunsch, alles dafür zu tun, dass so etwas nie wieder passiert. Es ist eine Erinnerung an den Schrecken, an das Grauen, an die Hoffnungslosigkeit und an die Verzweiflung. Und das, ohne sich an die üblichen Spielregeln des Filmemachens zu halten.
Violence itself, as you used to watch in films and movies, film violence.
Gewalt, wie man sie aus Filmen normalerweise kennt, gibt es hier gar nicht. Es ist eine andere Form der Gewalt, die wir zeigen, echter und wahrhafter. Hier zeigen wir den Terror so, wie er tatsächlich dort passiert ist.
Here the violence and the sound and there's the terror, as it actually happened out there.
Erik Poppes, Utøya, 22. Juli, jetzt im Kino. Ebenfalls neu im Kino, aber nur in Amerika erstmal. Und ebenfalls eine ziemlich klare, wenn auch wenig subtile Kinobotschaft ist Michael Moores neuer Film, die Trump-Abrechnung Fahrenheit 11. Nein, mit der der Doku-Entertainer Moore noch einmal ganz deutlich klar machen will, wie ernst die Gefahr eigentlich ist, vor der er schon lange vor der Trump-Wahl am 9.11. vor 2 Jahren gewarnt hat.
How the did this happen?
Wie konnte das passieren? So beginnt der Trailer für das neueste Machwerk des Dokumentarfilmers Michael Moore. Diese Frage versucht sein Film Fahrenheit 11/9, eine Auseinandersetzung mit der Trump-Regierung, zu beantworten. Michael Moore ist so etwas wie das Enfant terrible der amerikanischen Dokumentarfilmszene. Klar, dass der linksliberale Filmemacher an Donald Trumps Präsidentschaft filmisch nicht vorbeikam.
This is how dangerous Donald Trump is.
Donald Trump ist deswegen so gefährlich, weil er an nichts anderes glaubt als an sich selbst. Donald J. Trump. Die Gefahr, einen bösartigen Narzissten in diesem Amt zu haben, besteht darin, dass man einfach nicht weiß, was alles passieren könnte.
We don't know what's going to happen.
Sagt Michael Moore in einem Interview mit dem Sender MSNBC. Sein neuester Film klingt wie eine Warnung. Die Gefahr, sagt Michael Moore, die von Trump ausgehe, dürfe man keinesfalls unterschätzen.
Hier ist jemand, der keine Demokratie mag, der selbst regiert wie ein Autokrat und der andere Diktatoren offen bewundert.
Michael Moore mischt sich gerne ein und gehört zu den lautesten Stimmen der amerikanischen Kulturszene, wenn es darum geht, Missstände anzuprangern und linksliberale Werte zu verteidigen. In Bowling for Columbine attackierte er die US-Waffenindustrie, in Fahrenheit 9/11 den Irakkrieg und George W. Bush, später das marode Gesundheitssystem, den Kapitalismus und jetzt also Trump. Es wäre perfekt, Trump des Amtes zu entheben, so die Überzeugung Moores, selbst wenn dann der erzkonservative Mike Pence US-Präsident würde. Aber der sei wenigstens berechenbar und hätte gewisse Werte.
Vor einer Debatte mit Pence habe ich keine Angst. Auch wenn Pence zum Beispiel glaubt, dass man Schwule bekehren und sie zu Heterosexuellen machen kann. Aber in so einem Streit hätte ich die amerikanische Öffentlichkeit wahrscheinlich hinter mir. Da hätten wir eine bessere Chance, diesen Wahnsinn zu besiegen.
Der Titel des Films ist nicht zufällig gewählt. Fahrenheit 11/9 ist nicht nur eine Fortführung von Fahrenheit 9/11 aus dem Jahr 2004, sondern bezieht sich auf den 9.11.2016, der Tag, an dem Trumps Wahlsieg verkündet wurde. Michael Moore gehört zu den wenigen Demokraten, die einen Wahlsieg Trumps vorausgesehen hatten. Und auch jetzt ist er skeptisch, dass die Demokraten es schaffen, wieder politisches Gewicht zu bekommen.
I don't believe that.
Ich glaube das nicht. Jeden Morgen, wenn ich aufwache, mache ich mir die Tatsache bewusst, dass wir 2 Amtszeiten Trump haben könnten und dass wir die Kongresswahlen nicht gewinnen im November.
and that we won't win the House back on November 6th.
Ein Beitrag von Claudia Sarre. Der neue Michael Moore-Film Fahrenheit 11.9 jetzt in den amerikanischen Kinos. Berlin hat ein neues Filmfestival, das Human Rights Film Festival Berlin. Bis zum 26. September im Babylon, im Sputnik-Kino und im Hackische Höfe-Kino findet dieses Menschenrechtsfilmfestival unter der Schirmherrschaft von Ai Weiwei statt. Anfangszeiten und mehr Informationen zu den einzelnen Filmen finden Sie über inforadio.de. Das war abgedreht. Im Studio verabschiedet sich bis nächste Woche Alexander Soyer.